Brexit, Corona und ja, Mini-Trump an der Spitze der britischen Regierung. Für jedes Land war 2020 eine Bewährungsprobe, aber wirklich für Großbritannien ganz besonders. Und dass sich Whisky unter den Top-Exportgütern Schottlands und damit auch Großbritanniens befindet, gab es auch hier ja nicht nur kleine Schnittwunden, sondern eher, ja, ich nenne es mal große offene Wunden. Also dass die Konsequenzen daraus aber gar nicht so leicht prognostizierbar sind. Ja, das zeigt die Fülle an neuen Single Malt Whiskys, die jetzt kurz vor Weihnachten erschienen. Mit dieser Episode starte ich daher eine neue Serie im Whisky-Podcast von Alpha Spirits für dich. Also mit dem Whisky-Broker Dominik Laufenberg unterhalte ich mich dabei einmal alle drei Monate über die Geschehnisse auf dem Whisky-Markt und dabei geben wir dir einen Blick hinter die Kulissen. Ja, und in eine turbulentere Zeit für den Whisky könnte diese erste Episode gar nicht fallen. Willkommen zum Whisky-Podcast von Alpha Spirits. Mein Name ist Philipp Reim. Um auch über die Weihnachtsfeiertage und natürlich auch darüber hinaus mehr über Whisky zu erfahren und dich mit anderen Whisky-Fans zu unterhalten, lade ich dich herzlich in den Whisky-Club auf Alpha Spirits ein. Wir unterhalten uns zum Beispiel auch in dieser Episode über unsere erste Club-Abfüllung, die 2020 erschien. Und wenn du jetzt zum Beispiel auch die Chance haben möchtest, ebenfalls an eine der kommenden limitierten Club-Abfüllungen zu kommen, ja, dann, wie gesagt, dann komm gerne zu uns in den Alpha Spirits Whisky Club auf Facebook. Den Link dorthin, den findest du in der Beschreibung dieser Episode. Dominik, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es dieses Jahr, also trotz des vielen Industrien wegen Corona auf der Bremse standen, irgendwie in der Whisky-Industrie keine Flaute zu merken war. Also zumindest nicht, wenn ich mir jetzt so anschaue, wie viele neue Whiskys auf dem Markt erschienen. Ich meine, wenn ich mir jetzt nur mal den Dezember anschaue, also nur den Monat, der jetzt noch nicht mal zu Ende ist. Klar, das ist grundsätzlich ein unglaublich verkaufsstarker Monat wegen Weihnachten. Aber McAllen, Glenlivet, Isle of Rasay, die bringen zum Beispiel ihren ersten Whisky überhaupt auf den Markt. Abelor steht ja seit ein paar Wochen mit einem 14-Jährigen in den Startlöchern. Ich meine, irgendwie scheint da Corona die Scotch-Industrie jetzt aktuell nicht so zu tangieren. Also daran, finde ich, sieht man jetzt auch schön, dass die Whisky-Produktion halt keine Hauruck-Aktion ist, sondern eine Planung für viele Jahre benötigt. Und ja klar, allein deswegen, da Scotch ja jetzt viele Jahre reifen muss. Wenn man jetzt aber bedenkt, dass im Frühjahr, also im ersten Lockdown, viele Destillerien komplett zu waren, haben sie ja über viele Wochen bis Monate nicht produziert. Was ich mich jetzt frage, holt uns das in den kommenden Jahren mit einem gewissen Mangel an Whisky wieder ein? Also dadurch bedingt vielleicht auch steigenden Preisen?
Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Also um auf den ersten Teil der Frage zu antworten, nee, definitiv hat Corona und die ganzen Geschehnisse drumherum dem Absatzmarkt von Whisky nicht geschadet. Sondern im Gegenteil vielleicht die Nachfrage an vielen Stellen sogar ansteigen lassen und das auch mitunter beachtlich. Was im Moment natürlich auch dadurch zu erklären ist, dass einfach viele Leute ihr Geld nicht in der Gastronomie ausgeben konnten mit dem Reisen, dass dieses Jahr alles problematisch war und dann holt man sich eben diese Erlebnisse, seien sie kulinarisch oder Welt der Natur, auch immer nach Hause. Das ist ja erstmal auch zum Zwecke der Kompensation. Trotzdem glaube ich und sehen wir ja schon seit ganz vielen Jahren, dass die Nachfrage global nach Whisky immer weiter steigt und nur deswegen werden ja auch immer wieder neue Destillerien in Schottland zum Beispiel beantragt und dann gebaut oder zusammengeschlossen, wieder eröffnet etc. pp. Das machen die ja natürlich, weil es sich lohnt und immer mehr interessante Key Markets, also nicht zuletzt im asiatischen Bereich, aber auch Indien und so weiter, werden immer größer und öffnen sich immer mehr und der Bedarf nach Alkohol ist da eben noch ungedeckt. Der zweite Teil, also erstmal grundsätzlich ja, wir werden uns definitiv mit einer erheblichen Preisanpassung, so nenne ich es jetzt mal, anfreunden müssen. Nicht zuletzt natürlich auch wegen dieses sogenannten Brexits, was immer das genau bedeutet. Ist es sicherlich so, dass wir uns demgegenüber auf 10-15% meiner Einschätzung nach steigende Preise einstellen müssen, was man an einigen Produkten auch schon sehen kann. Dann hast du gefragt, ob wir uns da vielleicht mit einem Engpass, also auch hinsichtlich Verfügbarkeit etc. Anfreunden oder abfinden müssen. Das sehe ich ehrlich gesagt noch nicht. Sicherlich wird es rein, was die Logistik angeht, bei so riesigen Konzernen, die eben so Produkte wie Jack Daniels, Johnny Walker Red, Black und so weiter vertreiben, wird es sicherlich aufgrund schwieriger Logistik als vorher vielleicht mal einen kleinen Engpass in diesen großeuropäischen Zwischenlagern geben, wie es den wohl auch im dritten Quartal in puncto Jack Daniels schon gab. Also da gab es Großhändler, die sagten, ich kann gerade keinen Jack Daniels liefern. Das hat es, glaube ich, noch nie gegeben. Und ich glaube aber so, dass die Vielzahl und die Vielzahl verschiedener Whisky-Abfüllungen und einfach der sehr große, facettenreiche Markt diese eventuell entstehenden Engpässe kaschiert. Und wie das im Endverbrauchersegment, wo wir ja auch so ein bisschen interessiert sind an neueren Produkten, nicht ohne weiteres mitbekommen. Dass sich aber entgegengesetzt dem die Preise anpassen, also mal ganz klar gesprochen, teurer wird, dass alles teurer wird, das sei garantiert, ja.
Aber wenn ich mir jetzt überlege, weil du hast ja zum Beispiel gerade Johnny Walker angesprochen, die hatten jetzt zum Beispiel am 30. Juni diesen Jahres, hatten die jetzt Ende des Geschäftsjahres, und da haben sie verkündet, dass sie einen Nettoumsatzrückgang von 8,4% haben und ja, allein im Whisky-Portfolio 17% zurück, und Johnny Walker, also wirklich das Zugpferd bei Diageo, was Whisky angeht, ist sogar um 22% zurückgegangen. Ist es dann nicht auch ein bisschen so eine, ja, ich sag's jetzt mal, pessimistische Prognose, was es die nächsten Jahre angeht?
Nee, da muss man sich ja ganz klar einmal vor Augen führen, warum das so ist. Also gerade wenn ich im Johnny Walker-Bereich gucke, also die Zugpferde sind da natürlich Red und Black und vielleicht noch der Blue. Also sind im Prinzip die Standard-Bottlings, die ich jetzt überhaupt nicht schlecht reden will. Und die werden natürlich in ganz vielen, vielen Fällen zu einem sehr hohen Prozentsatz durch ganz gezielte Promotion-Arbeiten in die Gastronomien, in die Hotellerie gebracht. Durch ganz verschiedene Großprojekte. Und das ist natürlich dieses Jahr alles hinfällig. Und das erklärt es schon fast, warum da der Umsatzrückgang zu verzeichnen ist. Deren Zugpferd ist natürlich Sichtbarkeit. Sichtbarkeit generierst du in den Hotels, in Gastronomiepartnern, in Restaurants, was das ganze Merchandising angeht. Man denke an irgendwelche Sonnenschirme, wo Johnny Walker draufsteht, an irgendwelche Bierdeckel, Aschenbecher, was weiß ich, all sowas. Das sind natürlich alles Projekte, die immer einhergehen mit so und so viel Abnahmemengen, mit irgendwelchen Verteilermengen. Das ist natürlich dieses Jahr alles überhaupt nicht auf dem Papier. Es hat überhaupt zu 0% stattgefunden. Und da haben die natürlich bei diesen Standardabfüllungen erheblichen Umsatzrückgang. Das ist ganz klar. Des Weiteren haben wir gerade im internationalen Handel ganz krass dieses Jahr natürlich aufgrund sehr schweren Logistik, die dieses Jahr einfach in vielen Fällen nicht umsetzbar war zu normalen Preisen, haben wir einfach die Verfügbarkeit von Containern war dieses Jahr ein Problem, das war aus eigener Erfahrung. Du hast die Transportkosten, die du sonst bezahlt hast, die waren auf einmal 3- oder 4-mal so teuer, dann platzen natürlich bei so einem Container Johnny Walker die gesamte Kalkulation. Das ist ja alles ganz haarscharf kalkuliert, und dann wird dann eben mal so ein Geschäft auch nach hinten oder ins nächste Geschäftsjahr verschoben, und dann hast du wieder irgendwie einen fehlenden Umsatz etc. pp. Also das muss man ein bisschen differenzierter betrachten, warum diese Unternehmen Umsatzrückgänge zu verbuchen haben und gleichzeitig wir aber wahrnehmen, dass der Whiskymarkt boomt und immer mehr Abfüllungen, immer mehr Abnehmer finden. Das ist sicherlich eine Sache, die man nicht vergleichen kann.
Und du hast jetzt gesagt, mit Blick auf den Markt, und du hast ja allein aufgrund deines Berufs hast du ja ziemlich gute Einblicke in den Whisky-Markt, und du arbeitest ja in erster Linie so abseits vom Mainstream-Markt und ja quasi so eine Art Whisky-Broker abseits des Mainstream-Markts. Wie muss ich mir das so vorstellen? Ist das ja quasi so wie eBay für einen erlauchten Kreis? Also ich meine, so als Otto-Normal-Whisky-Trinker kommt man jetzt nicht so an die Whiskys ran, an die du rankommst.
Mainstream, ja. Also ich sag mal, allein die Tatsache, dass ich mich in erster Linie auf sogenannte unabhängige Whisky-Einzelfässer stürze und die einen sehr großen Teil meines Geschäftsmodells ausmachen, das allein hat natürlich schon etwas Exotisches, wenn man dieses Wort benutzen will. Also was es jetzt bei mir vielleicht abseits vom Mainstream macht, ist eben, dass ich eben in 95% der Fälle nicht mit den marktüblichen, handelsüblichen Originalabfüllungen der Destillerien handle, sondern eben mit unabhängigen Einzelfässern. Unabhängig sind eben die, das hatten wir in der letzten Folge so ein bisschen erklärt, die dann zum Verkauf freigegeben werden und die dann eben über unabhängige Händler dem schottischen Markt zugeführt werden. Sonst würde ich das bei mir ehrlich gesagt als gar nicht so fernab vom Mainstream nennen. Also wir haben natürlich auch irgendwie mal so ein, um das Beispiel mal zu nennen, einen 12-jährigen Glenmorangie, der jetzt auf dem Papier nichts ist, was uns jetzt nach Luft schnappen lässt, aber der halt in tadelloser Qualität daherkommen kann. Oder eben unsere Clubabfüllung, die ist dann sicherlich schon was Außergewöhnliches. Das ist aber jetzt alles etwas, was in der Whisky-Industrie ist alles möglich und deswegen gibt es da allzu viele Exoten nicht. Exoten würde ich immer die bezeichnen, die vielleicht tatsächlich ein bisschen nicht aus Schottland stammen vielleicht, sondern aus irgendwelchen Ländern, die man noch nicht so auf dem Schirm hat, trotzdem tadellose Qualitäten liefern. Also das Einzige, was es abseits vom Mainstream macht, sind eben diese Einzelfässer, Whisky-Einzelfässer von unabhängigen Markt.
Ja gut, aber man kann jetzt doch quasi schon sagen, dass es so ein Markt neben dem Markt ist, weil das die Whiskys, die ja dann aufgrund deiner Vermittlung oder rauskommen oder auf den Markt kommen, da sind ja dann schon so Sachen, jetzt zum Beispiel die Single Cask, also die Einzelfässer, die du so nicht im Handel finden wirst. Hat sich da jetzt so in dieser Branche, wo man jetzt, wie gesagt, als Otto Normal Whisky-Trinker jetzt nicht so einen Einblick hat sich da die letzten Monate was Besonderes getan, vielleicht auch bedingt durch Corona?
Ja, die Nachfrage steigt unaufhörlich. Das ist
also nach einzelnen Fässern?
Nach einzelnen Fässern, nach Individualität, sowohl im Privatkundensegment, aber auch vor allen Dingen in dem Segment unabhängige Abfüller. Also das ist im Prinzip, ist die Nachfrage derzeit so groß, dass man sie fast gar nicht bedienen kann. Ich meine jetzt nicht nur mich, sondern generell, dass der unabhängige Einzelfass-Whisky-Markt das gar nicht bedienen kann. Es geht jetzt nicht nur einfach um das Phänomen Einzelfass, sondern man hat natürlich auch gewisse Ansprüche an so ein Fass als unabhängiger Abfüller und will halt seinem erlesenen Fan oder Kundenkreis dann auch was Besonderes bieten. Und das ist im Prinzip das, was jeder sucht. Und also die Nachfrage steigt wirklich unaufhörlich. Auch meine Lieferanten wissen das zu vermelden und sagen, also dieses Jahr war Wahnsinn. Und da ist man immer, sage ich mal, gut aufgestellt, wenn man das Step-by-Step abarbeitet und wenn man hier und da sicherlich auch mal einen Kunden oder einen potenziellen Neukunden vertrösten muss, indem man sagt, ich würde gerne deinen Ansprüche genügen, aber das dauert jetzt. Also ich kriege das jetzt so schnell nicht realisiert, wie du das sicherlich gerne hättest. Denn es ist dann ganz oft so, dass die Leute sagen, ich habe jetzt ein Budget, ich habe es jetzt gerade alles zusammengekriegt und ich möchte jetzt morgen fast kaufen, so ungefähr. Und das geht natürlich dann nicht. Ne? Also das dauert dann mitunter Wochen oder Monate, bis ich was Adäquates gefunden habe. Und also da kann ich schon sicherlich gerade dieses Jahr vermelden, dass die Nachfrage deutlich gestiegen ist, was es allerdings nicht immer einfacher macht.
Okay, aber also jetzt nur noch mal zum Verständnis. Also praktisch, du hast deine Kontakte in Schottland und das sind quasi dann auch Whisky-Broker, die dann vernetzt sind zu den einzelnen Destillerien oder durch Zwischenhändler. Und damit kommt man halt an diese besonderen oder ja, an besondere Fässer in den Destillerie-Lagerhäusern heran, die jetzt so für die Destillerie ja nicht vorgesehen sind für eine Standardabfüllung oder für eine besondere Abfüllung. Aber wer sind da so die Kunden, weil du jetzt gesagt hast, die Nachfrage steigt und steigt und steigt. Wer sind da die Kunden, die so neu auf den Markt kommen oder quasi bei dir oder bei den Kontakten in Schottland so stark nachfragen?
Das ist, also meine Kontakte sind tatsächlich Whisky-Handelshäuser, Traditionsbroker, aber auch Destillerien selber, unabhängige Abfüller, also ganz große Namen in Schottland, die selber dann auch was verkaufen wollen aus ihrer Fasssammlung, das ganz verschieden. So ein Suppliers-Network und da bedient man sich derer, wo es gerade eben passt. Wer sind die Kunden?
Und von Seiten der Nachfrage her?
Sind es in 90% der Fälle unabhängige Abfüller, die jetzt entweder ihr Geschäft wieder aufleben lassen oder einfach auf mich aufmerksam geworden sind durch verschiedene Umstände und sagen, Mensch, es bietet eben da diese Art Komplettlösung sozusagen. Aber auch Leute, die jetzt anfangen, aus verschiedenen Gründen sich als eigener Abfüller zu versuchen. Jetzt waren aber auch schon Gastronomiebetriebe dabei, die gesagt haben, durch das normale Gastronomiegeschäft können wir dieses Jahr irgendwie nicht so richtig unseren Umsatz generieren. Jedoch haben wir sehr viele Stammgäste und Kunden, die uns die Treue halten und die würden auch eine Flasche Whisky mit unserem Aufkleber drauf kaufen, zum Beispiel. Ne? Das ist also ganz verschieden. Es haben sich für viele Leute dieses Jahr, so tragisch dieses Jahr auch sein mag, doch irgendwie noch neue Gelegenheiten ergeben, die sie in vielen Fällen nutzen, um sich als zum Beispiel unabhängiger Abfüller zu versuchen. Dann sind aber auch viele, sagen wir so, Feinkostgeschäfte dabei, die einfach als eigene Hausmarke dann funktionieren wollen, sozusagen.
Wir hatten ja diese Episode so unter die Überschrift gesetzt, dass wir praktisch so eine Art Quartalsbericht oder so einen Blick hinter die Kulissen machen wollten. Genau, da wollte ich jetzt mal, wenn wir jetzt so das letzte halbe bis dreiviertel Jahr so mal Revue passieren lassen, kannst du da sagen, dass Corona jetzt so im Hintergrund, was du jetzt als Standard, als normaler Whisky-Trinker so nicht mitbekommst, dass Corona so Auswirkungen auf bestimmte Bereiche der Malt Scotch Whisky-Industrie hatte?
Ja, definitiv.
Also dass irgendwas passiert, dass Corona solche Auswirkungen hatte, die wir in den nächsten Jahren definitiv merken werden, auch als Whisky-Fan?
Das vermag ich nicht zu sagen. Also da möchte ich mich auch zu keiner Einschätzung hinreißen lassen. Was definitiv passieren ist, dass die Preise anziehen werden. Da haben sicherlich jetzt aber auch der Brexit mit dran schuld, aber sicherlich auch Corona, weil wir einfach eine steigende Nachfrage haben. Das hat natürlich auch einen gewissen Effekt bei zunächst vielleicht mal gleichbleibendem Angebot. Wir haben sich öffnende Märkte, das sind alles für uns im Prinzip, wenn es so ist, Konkurrenzmärkte auf der Abnehmerseite. Also auch da wird es keine Verknappung, aber einfach ein gleichbleibendes Angebot bei steigender Nachfrage. Das hat einen Effekt, der nicht wegzuleugnen ist. Und wir haben sicherlich, gerade jetzt während Corona, ob das in der Zukunft auch noch so sein wird, das haben wir dahingestellt, aber man nehme unser Einzelfass, was da an Wartezeiten mit verbunden war, gerade von Islay-Destillerien. Da haben sich sicherlich auch innerhalb Schottlands einige Geschäftsbeziehungen so ein bisschen gegeneinander aufgerieben. Ob die dann weiter von Bestand sein werden, das wird sich zeigen. Denn das war nicht nur, ganz vorsichtig sagen, nicht nur immer nachvollziehbar, was da passiert ist, sondern in vielen Fällen hat man auch so eine Art Willkür, ist ein böses Wort, aber tatsächlich vielleicht auch so ein bisschen der Einfachheit halber vieles mal eben auf die Seite geschoben. Das habe ich selber tatsächlich auch gemerkt.
Na, ich kann mir so vorstellen, dass aufgrund Corona, aufgrund dieser schlechten Prognostizierbarkeit der Zukunft, dass es da auch generell so Geschäftsbeziehungen, die eigentlich auf sehr professioneller Ebene laufen, dann auch plötzlich emotionalisiert wurden. Weil wenn ich zum Beispiel schaue, unser Fass, unsere erste Clubabfüllung, kam ja von Brugladi. Und es hieß ja ständig, dass die haben das Lagerhaus zu, wir kriegen unser Fass nicht. Ich glaube, letzten Endes, wenn ich es jetzt mal überschlag, hat es ja dreimal so lange gedauert wie geplant, also 9 Monate. Und wenn man dann halt hört, Brugladi arbeitet wieder, von vielen Seiten hört man, Brugladi arbeitet wieder, und dann fragt man nach, ja gut, sie laufen auf Industriemodus, sie arbeiten jetzt so, dass sie ihr Standardportfolio herausbringen können, was an sich natürlich absolut logisch ist von Destillerieseite her, aber wenn du selber natürlich auf dein Fass wartest, fragt man sich schon, könnt ihr nicht einfach mal für 10 Minuten das Lagerhaus aufsperren? Also ich kann mir schon vorstellen, dass durch Corona sehr viel in den Geschäftsbeziehungen emotionalisiert wurde. Weil es halt auch, ja, Manchmal auch nicht weiß, wie sich's zukünftig entwickelt oder wo stehe ich in einem Monat. Und wir haben jetzt Brugladi. Brugladi ist jetzt im Portfolio von Rémy Cointreau. Also da ist natürlich deutlich mehr Geld dabei als jetzt so bei kleineren Destillerien. Meinst du jetzt, Corona hat Auswirkungen auf so kleinere Destillerien, die jetzt so im Familienbesitz sind, zum Beispiel Springbank?
Springbank ist sicherlich das falsche Beispiel. Also die spielen natürlich jetzt irgendwie auch seit einiger Zeit ja in der obersten Liga. Und
gut, aber wenn ich jetzt mit denen vergleiche wie Lagavulin, Lefroy oder sonst weiter, dann ist allein das Ausstoßvolumen schon ganz anderes.
Ja, das ist klar, das ist richtig, aber das Ganze ist natürlich sehr verexklusiviert worden, sage ich mal. Das ist auch richtig so, also ich finde das auch in Ordnung. Das sind einfach Gegebenheiten, mit denen wir uns abfinden müssen auf Genießer und auf Kundenseite. Was ich sicherlich schon denke, ist, dass kleine Familienbetriebe, vielleicht sogar Eigentümer geführt, ohne da jetzt ein Beispiel zu nennen, sicherlich einerseits Gelegenheiten nutzen werden, um vielleicht durch irgendwelche Stellen am Markt, die jetzt auch vielleicht durch Corona frei werden, um da vielleicht den Platz einzunehmen. Gleichzeitig gibt es natürlich aber einen viel höheren Druck, was jetzt Verfügbarkeiten angeht etc. pp. Und das ist ja in vielen Fällen das, was die kleinen Destillerien auch klein bleiben lässt. Also nicht nur Ausstoßmenge, also nicht nur Produktionsmenge, sondern eben auch diese garantierte Verfügbarkeit, wie du bei jedem potenziellen Importeur, Exporteur, bei jeder Handelsagentur oder was auch immer unterschreiben musst. Und wenn du das nicht kannst, dann kannst du im Prinzip hinter dir zuschließen. Aber ich glaube, dass der Markt, also in Summe, um die Frage zu beantworten, wegen Corona eine ganz, ganz neue Dynamik mit sich bringt und entwickelt, die am Ende des Tages viele Prozesse, die eh passiert wären, vielleicht sogar beschleunigt. Also im Prinzip das Unausweichliche jetzt so ein bisschen beschleunigt. Ich meine damit ganz konkret, dass sicherlich der eine oder andere vom Markt verschwinden wird. Aber
meinst du gleich komplette Malt-Destillerie?
Ja, das glaube ich schon. Oder zumindest Markennamen. Ja, dass man dann vielleicht eher dazu übergeht, für andere Blends mit zu produzieren, was die dankbare Aufgabe ist, als selber ein Endkundengeschäft zu betreiben, für diese kleinen Häuser. Das kann ich mir schon vorstellen, dass sich da viel entwickeln wird in 2021, 2022, dass wir da viel Aha-Momente haben werden. Also ich wünsche mir das nicht, aber logisch wäre es schon.
Klar, ich meine, wenn Sie eine Blended Whisky Marke bedienen, sind das ja meistens große Marken, auch im Besitz von Konzernen. Da kann man natürlich auch Verträge über mehrere Jahre aushandeln und ist nicht so schwankungsanfällig wie jetzt, wie du schon sagst, im Endkundenbereich, wenn du eine Single Malt Marke etablieren musst im Ausland.
Genau.
Und wenn du wenn jetzt mal so die Preisentwicklung, die hat es ja schon angesprochen, aber meinst du die Teuerung, wird es in erster Linie so im Premium-Segment geben, also die Whiskys, die jetzt eh schon teuer sind, sagen wir 100 Euro plus, oder merkt man das dann auch eher bei den günstigen und vor allen Dingen preissensiblen Whiskys, die ja vor allen Dingen auch Einsteiger ansprechen, wo der Preis natürlich nochmal eine ganz andere Rolle spielt als für Liebhaber?
Ich würde vor allen Dingen bei der zweiten Variante bleiben. Also sicherlich haben wir bei den Standardabfüllungen auch im günstigeren Segment, wirst du natürlich auch, wenn die noch so marginal ist, die Preiserhöhung, fällt sie dir natürlich eher auf. Denn diese Preise, die empfohlenen Verkaufspreise und auch die Importpreise, die der Importeur zahlt, die Großhandelspreise, sind immer davon abhängig, welche Produktionsmenge kann die Destillerie fahren, wie viel wird in welchem Zeitraum wohin exportiert. Und darin nimmt sich auch der Preis an. Wenn ich natürlich dann einen Whisky habe, der tendenziell auch mal hier und da eher in der Gastronomie läuft, dann ist das natürlich dieses Jahr alles hinfällig und dann ist die Kalkulation für 2021 de facto nicht mehr haltbar und also muss es angepasst werden. Und angepasst, wann immer ich angepasst sage, meine ich, es muss teurer gemacht werden. Im Premium-Segment wenn wir vielleicht die 10% oder 15% nicht durchweg erfahren, das kann ich mir nicht vorstellen. Vielleicht wird da auch mal irgendwie nur 5 Euro dabei sein oder sowas, nur jetzt in Anführungsstrichen. Aber was sicherlich passieren wird, ist, dass wir natürlich im Einzelfasssegment, jetzt bei den ganzen unabhängigen Abfüllern, dadurch, dass du ja eh keinen Vergleich hast, du hast ja zu einem Einzelfass, das ist ja immer sehr, sehr schwer, das zu vergleichen und zu sagen, ja, aber der unabhängige Abfüller Y, der hatte auch schon mal einen 12-jährigen Laddy, der war aber 10 Euro günstiger. Das sind ja Informationen, die einem nicht weiterhelfen. Da ist es sicherlich so, dass wir das da vielleicht nicht merken werden, weil wir eben keine Referenzgröße haben. Das ist sicherlich etwas, was wir festhalten müssen. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass wir, wenn wir jetzt mal unseren Whisky als Beispiel nehmen, unsere Klobabfüllung, dass wir ein gleiches Modell jetzt im Sommer nochmal angeboten bekämen, im Sommer 2021 und dann mit gleicher Kalkulation auf einmal bei 179 Euro landen würden oder müssten. Das glaube ich bei aller Liebe nicht. Ich denke tatsächlich, die Massenware macht hier bemerkbar und da wird sich auch die Preiserhöhung in erster Linie niederschlagen. Ja, also bei einem 50 Jahre alten Whisky, der sowieso teuer ist, könnte ich mir vorstellen, dass die Kalkulation das da auch zulässt, das Corona-Jahr zu kompensieren.
Was ist jetzt für dich so, jetzt vielleicht mal so einfach so spontan, ein typischer Gastronomie-Whisky, der vor allen Dingen für die Gastro konzipiert wurde und vor allen Dingen dort läuft?
Also wir hatten ja eh schon am Thema Johnny Walker. Das ist sicherlich etwas, was sich ganz gezielt auf die Gastronomie auch stürzt. Eben auch nicht zuletzt wegen dieses Merchandisings. Sonst, also ich meine, meine Erfahrung ist, dass Balvenie sehr gut funktioniert in der Gastronomie und dass es auch immer mal wieder gepusht wird, ohne das jetzt irgendwie schlecht reden zu wollen, aber bitte nicht falsch verstehen. Dann natürlich auch viele Bourbons, die gerade sowieso eine steigende Nachfrage erfahren in den letzten Jahren schon. Glenfiddich ist so ein klassischer Standard, der ganz oft schon in der Grundausstattung eines jeden Hotels zu finden ist, sei es ein grundsolides Zwei-Sterne-Haus oder bis hin zu einem Fünf-Sterne-Haus. Ich finde auch die Qualität, die dort geliefert wird, eigentlich immer gut. Deswegen verstehe ich, dass das da überall auftaucht. Dann haben wir so klassische Whiskys, die in jeder Grundstellung dabei sind, wie ein Lafroig 10 ist zum Beispiel immer in jedem Hotel zu finden. Also ich habe noch kein Hotel, sei noch so schlecht und abseits der Straße gehabt, was den nicht anbieten konnte. Aber ich glaube, wir gehen natürlich jetzt im Zeitalter der Mixology ganz klar auf solche Whiskys, die sich vielleicht ohne Age-Statement, sondern mit einem guten Marketing dahinter aufgrund eines besonderen Geschmacksprofils hervorragend in Longdrinks oder in Cocktails einbinden lassen. Diese Whiskys werden natürlich von Hause aus dann auch gepusht und eben genauso mit solchen Marketingmodellen verbreitet. Und bei denen hat sicherlich Corona mehr zugeschlagen als bei einem, ja, kann ich jetzt gar kein Beispiel nennen, nur als bei anderen. Und das ist tatsächlich ein Trend gewesen, der in vielerlei Hinsicht festzustellen war. Ob der jetzt vielleicht erstmal so einen kleinen Knick nach unten erfährt, das werden wir sehen.
Aber die ganzen Whiskys, die du jetzt aufgezählt hast, wenn man das jetzt mal weiterspinnt, dann sind es ja quasi alle Single Malts der großen Konzerne nicht unbedingt Niedrigpreissegment, aber für Single Malt niedrigpreisig, also Beam Suntory mit Lafroig, Bowmore oder die ganze Classic Malt Serie von Diageo, das ist ja auch so wirklich so der Klassiker, was Gastronomie angeht. Die findest du ja fast auf jeder Barkarte, selbst in einem Restaurant. Siehst du hinten, kannst schauen, Dalwhinnie, Oban, Lagavulin, also die ganzen aus der Classic Malt Serie sind auch typische klassische Gastro-Sachen, wenn man das einfach jetzt mal weiterspinnt, was du gesagt hast. Wenn wir jetzt mal es nochmal so vielleicht dieses Jahr so Revue passieren lassen, das letzte halbe, dreiviertel Jahr, gab es ja für dich auch so einen Wow-Moment, wo du gesagt hast, okay, trotz Corona, trotz der ganzen Misere, die überall zu beobachten war, das war in der Whisky-Szene oder Whisky-Industrie wirklich ein ganz toller Moment dieses Jahr? Oder beziehen wir uns auf eine Whisky, dass du sagen kannst, oder dass du sagst, dieser Whisky dieses Jahr hat viel Negatives ausblenden können.
Ja, unsere Clubabfüllung, oder? Also der hat doch wirklich sehr viel ausblenden können, als er dann endlich kam. Ich weiß, was du meinst, aber mir fällt es sehr schwer, diese Frage zu antworten. Ich glaube, wir haben viele Momente in der Whisky-Industrie dieses Jahr erlebt, die alle jetzt irgendwie noch bei Abschluss des Geschäftsjahres irgendwie eingeordnet und verarbeitet werden wollen. Wenn ich mir da zum Beispiel jetzt irgendwie angucke, die Erfolgsgeschichte, muss man ja schon sagen, von Borco mit Mario vorne an, mit seinen Fetterkernprodukten, dann war das sicherlich Anfang des Jahres so auch nicht zu erwarten, dass man am Ende doch noch so erfolgreich, und ich benutze das Wort gerade ganz vorsichtig, damit sein wird. Und wir haben viele sehr tragische Momente in der Whisky-Industrie gehabt. Einfach tragisch meine ich jetzt mit Lieferzeiten, Verfügbarkeiten, wo man einfach nicht so genau wusste, woran liegt es jetzt. Und natürlich war es in vielen Fällen Corona schuld. Wir haben aber auch ganz viele positive Momente gehabt, die uns, glaube ich, dieses Jahr eher dann beim Genuss des Whiskys aber überfallen haben. Ich glaube, dieses Jahr muss erstmal verarbeitet werden, um da wirklich mit einem gewissen Überblick solche Momente herausfiltern zu können. Ich kann diese Frage im Moment noch nicht beantworten.
Aber da muss ich sagen, da hast du recht. Also der fette Kern, der 16-Jährige, da ist ja rausgekommen, das war dieses Jahr schon wirklich so unter den Whiskys, die ich verkosten durfte im Rahmen von Alpha Spirits und so weiter, war das schon wirklich ein Highlight. Und wenn ich jetzt so die Verfügbarkeit anschaue, dann haben das einige so gesehen, weil den findest du ja fast nirgends mehr zum Einstiegspreis. Der liegt ja mittlerweile fast überall, wo ich den sehe, weit über der UVP. Aber ich muss echt sagen, also da gebe ich dir auch recht, für mich war auch dieses Jahr das Whisky-Highlight war wirklich unsere Club-Abfüllung, weil die mir wirklich wieder total gezeigt hat, wie unglaublich vielseitig Single Malt Whisky ist. Also das, da gebe ich dir absolut recht. Also das war dieses Jahr wirklich das Highlight. Wobei ich auch sagen muss, ich habe aus unserer Club-Abfüllung wirklich noch diese eine ganz wichtige Erkenntnis rausgezogen. Und ich meine, klar, mir war vorher schon bewusst, dass durch die, was mir vorher schon bewusst war, muss ich sagen, ist mir durch die Club-Abfüllung da nochmal richtig deutlich geworden. Also, dass eine Diskussion über das richtige Whisky-Alter eigentlich eine völlig unsinnige Geschichte ist. Also, unsinnig, wenn man nicht gleichzeitig auch über den Fasstyp spricht. Weil, wenn ich jetzt zum Beispiel mal einen 10-jährigen Lagavulin anschaue, kann der niemals den gleichen Fass-Einfluss haben wie ein 10-jähriger Laphroaig, weil Lagavulin lagert in Third-Fill-Fässern und Laphroaig in First-Fill. Also das eine Fass gibt weniger ab, das andere mehr. Und da muss ich echt sagen, da hat mir die Club-Abfüllung nochmal richtig schön vor Augen geführt, dass es wirklich überhaupt keinen Sinn macht, in der Whisky-Szene sich aufs Alter zu konzentrieren, wenn man sich gleichzeitig auch das Fass anschaut.
Und genau, zumindest nicht ausschließlich. Ne? Also das Alter ist schon einer der wesentlichen Bausteine, wenn es auch nachher um Preisfindung geht. Und zumindest eine objektive Qualitätseinschätzung. Aber du hast völlig recht. Das Alter sagt zum Beispiel über den Geschmack des Whiskys in vielen Fällen nur sehr wenig aus. Und das hat in der Tat, wenn man das auch mal so betrachtet, ganz nüchtern betrachtet, sehr gutes Wortspiel, dann ist natürlich unsere Club-Abfüllung als 2009er Single Cask sicherlich preislich auch im ambitionierten Bereich. Das wussten wir vorher. Nichtsdestotrotz haben wir, finde ich, uns da ein Fass ausgesucht, was zuletzt auch wirklich überzeugen konnte und wo man wirklich sagen muss, da hat sich die lange Wartezeit gelohnt. Und das ist natürlich einfach ein ganz gutes Kompliment in unsere Richtung gewesen, dass das so der Tenor war, der uns entgegengebracht wurde. Und gerade bei so verschiedenen exotischen Fassvollreifungen, wie jetzt hier in unserem Fall dieser Reef-Sort, ist es sicherlich so, dass du beim 25-Jährigen gar nicht so genau einschätzen kannst, wie schmeckt der. Und man will natürlich irgendwann bei solchen exotischen Fassreifungen auch nichts wirklich riskieren nachher. Ne? Ich kann natürlich irgendwie, weiß ich nicht, ein Benriach Einzelfass mir nehmen und das dann einfach 25 Jahre liegen lassen. Das hat auch seinen Charme und hat auch seine Fans und das zu Recht. Aber da weiß ich schon ungefähr, welche Noten werden jetzt hier ausgeprägter sein, welche Noten werden vielleicht nicht so ausgeprägt sein. Ist das tendenziell etwas, was meinem Gaumen entspricht oder eher nicht? Und wir hatten ja im Prinzip die große Überraschung. Bei uns wussten ja nur die Leute oder gerade unsere Mitglieder nur theoretisch, was da auf uns zukommen könnte und waren dann doch ob seines Facettenreichtums waren wir doch alle sehr begeistert. Ich hatte ihn jetzt gestern Abend noch mit einem Kumpel im Glas und er ist ein absoluter Whisky-Kenner, hat beruflich aber null damit zu tun. Und er sagte auch so, boah, also für einen 9-Jährigen ist der unfassbar, einen 11-Jährigen ist der unheimlich komplex. Und ähnlich wie du das in deinem Tasting-Video beschreibst, dass der auch tatsächlich mal gerne 10 Minuten im Raum gelassen werden kann, dann hat er sich so richtig positioniert und so, dann zeig mal, was du kannst. Und er war total beeindruckt. Also auch der hohe Alkohol steht ihm sehr gut. Also ich glaube schon, dass wir bei unserem Whisky das unterstreichen können, was du gesagt hast, dass Alter nicht alles ist.
Und da muss ich aber auch sagen, ich fand, weil du vorhin auch den Preis angesprochen hast, Der war ja im Verkaufspreis, war ja dann 125 Euro. Ich muss aber wirklich sagen, klar, es ist eine Menge Geld, brauchen wir nicht drüber reden. Vor allem für ein Genussmittel ist es wirklich viel Geld. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, dass das im Portfolio von einem, des Unternehmens zum Beispiel jetzt, das war jetzt die Destillerie, von der wir das bekommen haben, war ja Progladi. Wenn das jetzt Progladi rausgebracht hätte oder eine andere namhafte Destillerie, dass wir dann im VK niemals diesen Whisky für 125 Euro gekriegt hätten. Also ich glaube, da hätte man, also ich will jetzt nicht sagen 100% Preisaufschlag, aber niemals für 125. Von daher fand ich das Preis-Leistungs-Verhältnis, wenn man es jetzt in Relation setzt, absolut eine absolut tolle Geschichte. Also wie du sagst, also das, was man dafür bekommt, diese wahnsinnige Komplexität für einen Whisky, der nicht nur mal kurz paar Monate in einem Resultfass nachreifte, sondern wirklich volle 11 Jahre da drin verbrachte, war das schon wirklich, ja, ein Bomben-Whisky. Also ich kenne 15- bis 20-Jährige, ja, genau, 25-Jährige, die sind nicht, bei weitem nicht so komplex.
Ja, wir wollten ja auch so ein bisschen was Besonderes schaffen. Wir hatten ja am Anfang auch gesagt, so, wir können jetzt irgendwie einen Standard-Whisky, der gar nicht schlecht ist, irgendwie anbieten, jetzt irgendwie einen grundsoliden 10-jährigen Space Cider, der einfach toll funktioniert hat. Das ist dann auch absolut, hat immer seine Daseinsberechtigung, sowas. Und es gibt auch immer Momente, wo man sowas mal aus dem Schrank holt und sich ins Glas gibt. Aber wir wollten ja irgendwie auch direkt so ein kleines Statement setzen und ein Ausrufezeichen dahinter packen. Und das ist uns definitiv gelungen. Mit ambitioniert, preislich ambitioniert, meinte ich eben auch genau das, dass wir uns da ja auch sehr darum unterhalten haben am Anfang. Wo ist denn so preislich, wo gehen wir hin, wo wollen wir es mal wagen, wollen wir vielleicht noch höher, wollen wir lieber tiefer einsteigen, und wo wir uns ja dann doch eben drauf geeinigt zu sagen, wir lassen hier die Qualität einfach entscheiden und machen dann eine ganz normale Kalkulation da drauf, und dann steht da am Ende ein Preis. Und ich denke, wir waren genau im richtigen Segment. Das war schon gerade im Corona-Jahr, den einen trifft es härter, den anderen trifft es weniger hart. Das war schon eben jetzt im Rahmen der Umstände, war es durchaus ambitioniert. Preis-Leistung sind wir auf jeden Fall top dabei. Also ich hatte jetzt eben auch einige Mitglieder gehabt, die mir noch im Februar zugesagt hatten, bei denen aber dann Corona derart zugeschlagen hat über das Jahr, dass sie sagen, ich kriege das nicht mehr hin im Moment. Das ist für mich gerade ein Luxusartikel, für 125 Euro mir einen Whisky ins Rückbuffet zu stellen. Ich krieg's gerade einfach nicht hin. Sorry, das waren jetzt nicht viele, aber das hat mir natürlich doppelt leid getan. Ne? Ja. Als sie dann sagten, es hat Corona bei mir einfach zugeschlagen, ich kann mir die Flasche nicht leisten. Und das meinte ich eben, ein bisschen geführt durch die äußeren Umstände, war es definitiv ambitioniert, als erstes so eine Club-Abfüllung auf den Markt zu bringen, aber letztendlich gibt uns die Qualität recht und Preis-Leistung war einwandfrei, da gebe ich dir recht.
Gut, und wir hatten natürlich auch Glück, dass gerade mit Brugladi eine solche Destillerie so ein tolles Fass reinstellt, weil Brugladi ist ja, glaube ich, auf Eila einer der Destillerien, die die meiste Erfahrung mit so ganz exotischen Fasstypen und so Weinfässern haben. Bonavin gibt es dann noch, aber Brugladi spielt sowas, was die Erfahrung bei exotischen Fässern angeht, schon wirklich in der obersten Liga mit. Also, dass das Fass dann Top-Whisky liefert, war mit Rückblick auf Brugladi schon irgendwo absehbar. Natürlich konnten wir nicht sagen, ob es dann wirklich ein toller Whisky wird, aber die Wahrscheinlichkeit war sehr hoch. Aber natürlich, also das nochmal aufzugreifen, was du gerade gesagt hast, wäre natürlich schön, wenn die leider dieses Jahr abspringen mussten. Ich meine, wir bringen ja noch ein paar Club-Abfüllungen raus. Wäre natürlich schön, wenn die dann die Chance hätten, eine der 9 Flaschen zu bekommen. Gibt's da, hast du schon eine Idee für eine kommende Club-Abfüllung?
Ich habe so viele Ideen, die müsste ich alle mal aufschreiben. also wir haben 2021, können wir sicherlich ein bisschen aus dem Vollen schöpfen. Also die ersten Reaktionen des Marktes sind tatsächlich auch die, dass das Angebot der steigenden Nachfrage derzeit noch angepasst wird. Das heißt, es wird immer mehr ausgepackt im wahrsten Sinne des Wortes, was uns so auf dem Markt angeboten werden kann. Ich bin da sehr zuversichtlich, dass wir da tolle Fässer angeboten bekommen. Eine Idee. Also ich erwarte vielleicht aus dem Hause Ben Nevis was mit interessanten Finishes in dem Falle. Da wäre es ein Portwein-Finish oder ein Madeira-Cask-Finish. Das sind natürlich auch immer sehr spannende aromatische Erlebnisse.
Also Ex-Bourbon ist Grundlagerung und dann Finishing in den Weinfässern.
Korrekt, ganz genau. Das hat immer sehr lecker geschmeckt. Gleichzeitig erwarte ich aber auch von Eila die ein oder andere Überraschung. Da kann ich noch nicht so ins Detail gehen, weil das einfach noch von keiner Seite bestätigt wurde. Eila-Tempo halt. Und vielleicht haben wir auch mal was aus den Highlands. Da habe ich jetzt mal so eine ganze Armada von Samples quer verkostet, wo die konkreten Angebote dieser Fässer, wenn ich sie abnicke, dann im Januar auf mich niederregnen. Und also ich glaube, wir werden am Ende des Tages feststellen, dass wir ein deutlich höheres Angebot vorfinden als noch in 2020. Und das kann unser Schaden nicht sein.
Was sind das denn so für Destillerien in den Highlands?
Fetter Kern.
Okay.
War jetzt das ganz konkrete Beispiel. Vielleicht auch mal ein HP, wo ich aber dann unter Umständen den Namen nicht werde nennen dürfen. Aber das tut dem ja keinen Abbruch, vor allem bei der Preisfindung nachher nicht.
Kann ja
und
nur
es sind auch sicherlich, Richtig, ganz genau. Und vielleicht auch gibt es da auch die ein oder andere Teaspoon-Version, die ich auch immer sehr interessant finde, denn du hast zwar quasi auf dem Papier ein Blend, aber geschmacklich ist das nicht wahrnehmbar. Wir werden sicherlich irgendwie bei der nächsten Etappe dann vielleicht mal wieder anstatt nur zwei, ich weiß gar nicht, wie viele das hatten, sondern wir waren drei Fässer, die wir zur Wahl hatten. Vielleicht können wir dies ja mal auf vier oder fünf hochgehen, die wir dann zur Wahl hätten, um es dann eben für eins zu entscheiden. Und wir haben ja den Plan, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt hier schon so sagen darf, dass wir da immer mal wieder eine Abfüllung auf den Markt bringen werden, die wir besonders unseren Mitgliedern natürlich dann anbieten möchten oder fast sogar ausschließlich. Und da werden wir sicherlich ein ganz tolles Facettenreichtum, Variantenreichtum reinbringen, dass da mit viel Abwechslung gespielt wird und dass wir auch aromatisch dann irgendwie Edition 2, Edition 3 und so weiter, dass wir da eine schöne Rückwand irgendwann haben mit ganz vielen Alpha Spirits Whiskys. Ich freue mich drauf.
Ja, ich auch auf jeden Fall. Wobei Highlands wär schon eine feine Sache, vor allem, wenn du jetzt sagst, fetter Kern. Wobei ich auch sagen muss, ich werde jetzt auch Isla gar nicht. Ja, ich wäre jetzt gar nicht böse, wenn es noch ein Isla Whisky werden sollte, weil wenn man es ganz genau nimmt, gut, wir hatten einen Brogladi, wir hatten einen Whisky einer ganz typischen Isla Destillerie, aber wenn man jetzt so das klassische Bouquet von Isla betrachtet, also wirklich intensiver oder nuancierter Rauch, hatten wir das bei dieser Abfüllung halt gar nicht. Also im ersten Moment kommst du eigentlich fast nicht drauf, dass der von Isla kommt. Also geografisch ja, aber aromatisch ist es jetzt wirklich kein Klischee von Isla. Von daher würde ich jetzt Isla gar nicht mal ausschließen, dass wir das vielleicht in der nächsten oder übernächsten Clubabfüllung nicht auch bringen könnten, um da einfach mal so aus, ja, einen rauchigen Whisky zu bringen.
Wow, einen schönen Atmo. Finde ich auch immer sehr elegant, was da gezaubert wird, wenn es rauchig ist. Also wir werden sicherlich ein großes Facettenreichtum vorfinden und da bin ich zuversichtlich, dass wenn wir irgendwas aus diesem Jahr lernen, dass wir sicherlich in 2021 ein vermehrtes Angebot vorfinden werden, da bin ich mir ganz sicher.
Und im Endeffekt geduldig sein müssen.
Ja, das wird sich wahrscheinlich tatsächlich nicht mehr verändern lassen, glaube ich auch. Aber ich sag mal, man kann jetzt so ein bisschen vielleicht da intervenieren, indem man gewisse Dinge dann eben doch nicht mehr dem Zufall überlässt, sondern das so ein bisschen steuert und gewisse Fässer nur noch dann einkauft, wenn sie schon an gewissen Bottling-Orten zum Beispiel liegen und nicht dort erst hintransportiert werden müssten. Denn das war ja exakt das Problem oder der Effekt, der unseren Whisky so lange hat auf sich warten lassen. Und das würden wir sicherlich beim zweiten Mal jetzt schon besser machen.
Und was meinst du, wann es realistisch wäre, wenn wir jetzt so in den nächsten Wochen das in Anlauf nehmen, also zum Beispiel die möglichen Fässer zur Auswahl stellen, wäre es dann realistisch, dass wir zum Beispiel, also natürlich alles komplett unter Vorbehalt und absolut vage, aber dass wir vielleicht so im März, April die erste oder die zweite Clubabfüllung haben können?
Also ich schicke mich gerade an, da möglichst keinen Kommentar zu abzugeben.
Deswegen habe ich jetzt mehrmals betont, vage und.
Aber ja, also wir müssen natürlich, also Brexit hin oder her, man muss das Ganze ja jetzt irgendwie mal einfach so tun, als würde alles ganz normal weiterlaufen. Solange wir nicht das Gegenteil bewiesen haben von der Politik, werden wir auch uns genau so konzeptionell aufstellen, als wäre das alles ganz normal. Und ja, sicher, wenn wir Ende Januar vielleicht dann schon irgendwie was für uns finden, was für unsere Mitglieder spannend sein könnten, dann ist das realistisch, das im April respektive Mai abgefüllt in den Regalen stehen zu haben. Ja, wie gesagt, die Transportwege und eventuell aufkommende Zölle, die werden sicherlich einen Whisky nicht in finanzieller Sicht ruinieren. Selbst wenn es jetzt einen Euro pro Liter mehr kostet, weil es ein Zoll drauf kommt, dann ist das eben so, dann wird das mit verarbeitet. Was ich im Moment als kritisch ansehe, sind einfach die Transportwege. Auch wenn es nicht weit weg ist, aber wenn die da wirklich einen harten Brexit fahren und die Grenzen zumachen und ganz normalen Zoll wieder einführen, dann wird es dauern. Lange, ganz lange dauern. Wie lange, das kann ich wirklich nicht sagen. Aber es könnte dann auch mal hier und da zu einem Worst Case kommen, definitiv.
Gut, aber da sie nach wie vor keinen Deal haben, ist es ja eher fast reine Spekulation, weil man nicht weiß, wie es läuft.
Richtig. Ich glaube bis zuletzt, also ich werde bis zum 31.12.23:59 daran glauben, dass die selber gar keine Lust auf einen No-Deal-Brexit haben, weil das bedeutet eine Bürokratie, nicht zuletzt für sämtliche Industrien, nicht nur für unsere Whisky-Fans. Das würde einfach keinen Sinn machen, sagen wir es mal so. Ja.
Gut, dann würde ich sagen, schauen wir und warten, was da kommt und trinken währenddessen guten Whisky.
Das ist immer ein guter Plan, sehe ich ganz genauso.
Okay, super. Dominik, ich danke dir für die Einblicke und ja, auch Ausblicke für 2021 und unsere zukünftige Clubabfüllung.
Danke auch für das Interesse und dann sage ich mal an alle, ein irgendwie relaxtes Weihnachtsfest, macht's Beste draus und ja, schön gesund bleiben.
In dieser Episode unterhielt ich mich mit dem Whiskybroker Dominik Laufenberg im Zuge unserer, ja, quasi unseres Quartalsberichts über die Whisky-Szene. Wir unterhielten uns über den Einfluss des Brexit auf die Whisky-Entwicklung, auf aktuelle Projekte, an denen Dominik gerade arbeitet und wie der Whisky-Markt so im Hintergrund des Mainstreams aussieht. Wenn du darüber noch mehr über Whisky erfahren möchtest und auch vielleicht ein oder mehrere Flaschen unserer kommenden Clubabfüllung erhalten möchtest, dann lade ich dich, wie bereits zu Beginn der Episode angesprochen, herzlich zu uns in den Whisky Club auf Facebook ein. Also einfach in Facebook nach Eye for Spirits Whisky Club suchen oder dem Link in der Beschreibung dieser Episode folgen. Und nun wünsche ich dir schöne Weihnachten, vor allem ruhige Weihnachten und vielleicht den ein oder anderen tollen Whisky im Glas. Bis nächste Woche. Viele Grüße, Philipp.